So, hello everybody, for our next talk in the Reclaim Your Device track. Next talk is by Mirko about routers. Who of you does have a router at home? So, quite relevant. So, yes, welcome Mirko.
Okay, hello. Also das ist auf Deutsch. Ich bin Mirko Vogt und kurz zu mir. Ich bin freiberuflich tätig im IT-Umfeld mit Fokus auf Netzwerkinfrastruktur, High Availability Security und halt auch im Embedded-Bereich. Derzeit hauptsächlich im Embedded-Bereich. Konzeptionierung von Hardware, Hardware-Design, Chip-Auswahl, Treiber und Softwareentwicklung. Ich bin seit 2000 Team-Entwickler beim Projekt OpenWrt. OpenWrt ist eine Embedded-Linux-Distribution mit Fokus auf Routern, aber nicht ausschließlich. Auch Telefone, Bilderrahmen, Mini-Notebooks sind vertreten. Und ich hatte zum Beispiel OpenWrt 2008 auf das OpenMoko GTA 02 portiert. Entsprechend habe ich im Laufe der Zeit relativ viel des grafischen Software-Stacks nach OpenWrt portiert und maintaine Teile dessen. Gibt noch das Sherison bzw. Qi-Projekt, was aus OpenMoko heraus entstanden ist und was sich auf Open Hardware spezialisiert hat. Unter anderem haben die den NanoNode gebaut oder Milky Mist. Milky Mist ist ein Open Source, Open Hardware, Audio und Videomixer. Kurz noch ein Wort zu dem Projekt Switch Smart, weil es gerade ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Es gibt handelsübliche Funksteckdosen, die man im Baumarkt kaufen kann, die man zwischenschaltet, zum Beispiel zwischen Steckdose und Lampe, und man mit so einer Fernbedienung steuern kann. Idee war es, das Ganze über IP zu steuern, das heißt ein Chip, der auf dieser Frequenz sendet und empfängt, auf Embedded Hardware zu löten. Auf so ziemlich allen Plattformen geht das. Man braucht nur ein paar Pins und entsprechend über WLAN dann diese Steckdosen steuern kann. Auf der linken Seite ist auch eine Android UI als Beispiel gelistet. Also wenn irgendjemand Interesse hat, ich bin da ganz Ohr. Okay, zurück zu Routern und der Historie dieser. Warum gibt es eigentlich in jedem Haushalt einen Router? Das ist prinzipiell einfach zu beantworten. Wir wollen alle Internet. Ganz so einfach können wir es uns dann doch nicht machen. Internet gab es ja schon vorher. Was hat also zur Verbreitung von den typischen Plastikroutern geführt? Kurzer Exkurs zu damals. Die Anzahl an Computern pro Haushalt mit Internetanschluss betrug maximal 1 in aller Regel. Dieser Computer nahm die Direkteinwahl ins Internet vor, hatte die einzige mit diesem Anschluss assoziierte öffentliche IP-Adresse und es gab eigentlich einfach keinen Bedarf, eine Internetverbindung zu teilen. Entsprechend gab es auch keine Router und zu langsam war es eh. Das hat sich geändert. Mit der Zeit nahm die Anzahl an internetfähigen Endgeräten deutlich zu. Heutzutage sind mehrere Computer, Laptops keine Seltenheit. Telefone, Toaster, Waschmaschinen, Kühlschränke, Glühbirnen mittlerweile, die in der Fassung einen WLAN-Adapter drin haben, damit sie direkt aus dem Internet erreichbar sind und man diese ein- und ausschalten kann. Resultat ist, dass es die Notwendigkeit gab, den Internetanschluss und damit die öffentliche IP-Adresse zu teilen. Die Lösung hier hieß NAT, Network Address Translation. Das macht, dass der Computer, der die Einwahl ins Internet tätigt und entsprechend diese eine öffentliche IP-Adresse bekommt, diese transparent an die Geräte dahinter im lokalen LAN dahin übersetzt. Das hatte ziemliche Implikationen und Einschränkungen, unter anderem, dass wenn man aus dem Internet diese öffentliche IP-Adresse adressiert, der Router nicht weiß, welcher Rechner im LAN dahinter damit adressiert werden sollte, und schlichtweg halt die Anfrage verweigerte. Das wurde dann als Feature verkauft, wie zum Beispiel als Firewall. Die Anzahl an Endgeräten die korrelierte dann auch mit bandbreitigeren Anschlüssen, dem Konzept der Flatrates und so weiter. Also letztendlich gab es den Bedarf eines Gerätes, welches dauerhaft läuft, stromsparend ist, die Internet-Einwahl vornimmt und halt NAT macht. Ja, willkommen, ihr unscheinbaren kleinen Home-Router. Was ist jetzt also das konkrete Problem mit den Boxen? Kurze Anekdote dazu. Es gibt einen namhaften deutschen Routerhersteller, der im Laufe einer GPL-Lizenzverletzungsdiskussion eine solche Box hochhielt und behauptete, auf dieser laufe Firmware und keine Software. Somit sei diese Box kein Computer und Softwarelizenzen würden nicht greifen. Unabhängig von der Argumentation sind Router aber eben doch nur Computer. Und genau das ist das Problem. Die Geräte sind ziemlich leistungsstark geworden. 600 MHz, 256 MB RAM, Crypto-Accelerator sind keine Seltenheit. Bei Endkunden, Internetanschlüssen, 16 Mbit sind auch gegeben, in aller Regel in den besiedelten Gebieten. Problematische Unterschiede zu normalen Computern sind, dass die Router eben 24 Stunden pro Tag, pro Woche laufen, eingeschaltet sind. Sie sind durch die Direkteinwahl zum Internet das Tor zum Internet und damit von außen erreichbar. Sie bekommen die einzige mit dem Anschluss verknüpfte öffentliche IP-Adresse. Und dadurch, dass Sie die direkte Kommunikation mit dem Internet vornehmen, kann halt auch keine Firewall und kein Virenscanner innerhalb des LANs irgendwie bemerken, außer man legt es drauf an. Aber als Laie bemerkt man nicht und weiß nicht, was dieser Router mit diesem Internet eigentlich beredet. Ja, die Router haben natürlich auch den Zugriff auf den Gesamttraffic. Verfügbare Bandbreite und Performance heutiger Router erlauben die Duplizierung und Manipulation von Traffic problemlos. SSL-Traffic ist nach Statistiken wirklich nur ein Bruchteil des gesamten Internet-Traffics, der von Endkundenanschlüssen kommt. Zugegeben, die Duplizierung von Daten ist bei einigen Anbietern schwierig aufgrund von Traffic-Kontingenten. Aber da werden sie sich auch was einfallen lassen, irgendwie sowas als Managed Service zu vertreiben. Meistens ist die Firmware von Routern, die man kauft, von Haus aus schon verwundbar. Es werden uralte Kernel-Versionen verwendet, alte User-Space-Applikationen im Auslieferungszustand. Meist werden die Router, die man kauft, auch nicht mehr mit Firmware-Updates im Nachhinein versorgt. Wenn es Firmware-Updates gibt, dann meist nur, um Inkompatibilitäten oder Instabilitäten zu beheben. Der Druck auf die Hersteller, security-technisch auch Sicherheitsupdates zu releasen, den gibt es de facto nicht, weil es die Nutzer nicht interessiert. Der Verbraucher bekommt einmal so eine Box, schließt sie an, wirft sie in die Ecke, sie funktioniert, sie macht Internet. Wieso sollte ich diese updaten? Das Internet funktioniert ja. Entsprechend werden solche Boxen jahrelang mit gravierenden Sicherheitsmängeln betrieben. Und Kunden dieser Router sind auch oft die großen Internet Service Provider, die halt als Reseller fungieren und ihren Kunden einfach billig Boxen hinstellen möchten. Das geschätzte Verhältnis zwischen Routermodellen und für diese verfügbare Firmware ist 1:3. Also es gibt wirklich wenig Updates, wenn überhaupt, für entsprechende Modelle. Circa 80% aller Router laufen auf Basis von Linux. Das ist nicht falsch zu verstehen, das ist natürlich zu begrüßen. Allerdings liegt naturbedingt der Angriffsvektor auf der breiten Masse. Und auch Linux hat Sicherheitsprobleme, vor allem in älteren Kerneln und älteren User-Space-Versionen. Zum Beispiel Kernel größer gleich 3.0 läuft auf geschätzten 5% der Geräten, wenn überhaupt. Probleme sind auch so Implementierungen wie UPnP, die es Applikationen im LAN erlauben, einfach mal Löcher in die Firewall zu packen und das völlig intransparent für den Nutzer passiert. Beziehungsweise transparent, er kriegt ja nichts mit. Das Ganze ist nicht nur ein theoretisches Problem. Home-Router sind eines der weltgrößten Bot-Netzwerke besteht aus Home-Routern. Es gab dann ein ziemlich cooles Projekt namens Kana Botnet. Das war eine IPv4-Volkszählung in etwa. Es wurden ausgewählte IP-Bereiche nach verwundbaren Routern abgescannt und automatisch auf diese Software installiert, welche dann wiederum andere IP-Bereiche abscannen und die Software weiterverteilen. Entsprechend hatte man binnen kurzer Zeit hunderte, tausende Router unter der Kontrolle und hat diese angewiesen, das gesamte Internet, also /0 aus dem IPv4-Bereich abzuscannen. Und das war ein Forschungsprojekt. Man ist zu dem Schluss gekommen, dass insgesamt mehr als 450 Millionen IPv4-Geräte direkt an das Internet angebunden sind. Also diese IPs auch wirklich genutzt werden. Die Installation dieser Software passierte auf nicht persistentem Speicher. Das heißt, nach einem Reboot der Box war diese Software auch wieder weg. Also das war wirklich nur ein Forschungsprojekt. Ein weiteres Problem ist die massive Einschränkung des Nutzers bzw. Besitzers eines solchen Routers. Er wird quasi ausgesperrt vom Gerät. Der Zugriff auf das Gerät passiert teilweise nur noch über die Cloud. Das heißt, man kann nicht mehr direkt auf den Router zugreifen, sondern nur noch über die Website des Internet Service Providers oder des Herstellers des Routers. Teilweise brauchen die Router sogar Internet, damit sie korrekt funktionieren. Also ich hatte letztens ein Modell, was ein Timeout abwarten musste von 30 Sekunden, damit die Website korrekt dargestellt wurde, weil es sich nicht ins Internet connecten konnte. Cisco ist zum Beispiel, als denen noch die Marke Linksys gehörte, sehr präzisioniert dafür. Da gab es ein Beispiel, dass sie in einer Nacht- und Nebel-Aktion einfach mal entschieden haben, sämtliche Linksys-Geräte nur noch über die Cloud administrierbar zu machen und den Direktzugriff zu verwehren. Die Konfiguration dieser Geräte passiert, wie gesagt, über den ISP, über eine Webseite. Diese weisen dann den eigentlichen Router an, die Konfiguration vorzunehmen. Das passiert über Remote-Management-Protokolle wie zum Beispiel TR069. Das heißt, dass die ISPs bzw. Hersteller halt per se einen Zugriff auf das Gerät haben, also Vollzugriff. Zum Thema TR069, das ist auch interessant, das ist eine Spezifikation, die über 190 Seiten lang ist und dennoch nur einen Serviervorschlag darstellt. Also das ist nicht gut spezifiziert, es gibt diverse Implementierungen, die alle inkompatibel zueinander sind. Minor Version Upgrades auf Servern brechen die Clients und das Ganze ist halt XML über HTTP. Und auch die XML-Historie, beziehungsweise die Historie von Libraries, die XML implementieren, ist halt geprägt von Security Reports. Es gibt einen Kollegen, der einen eigenen TR69-Client geschrieben hat, ist auch OpenWRT-Entwickler, und da haben wir halt gesehen, dass es wirklich ein grausiges Protokoll ist und vermutlich sind auch viele Geräte, die TR69 verwenden, angreifbar. Weiteres Problem ist, dass die ISPs zum Teil nur noch fix provisionierte Geräte verteilen und rausgeben. Vodafone zum Beispiel verteilt Boxen, die mit Zugangsdaten bestückt sind, die nicht mehr einsehbar sind, weder über die Weboberfläche noch über den Router selber. Das heißt, man ist gezwungen, diese Box zu verwenden, kann die Zugangsdaten von dieser nicht runterkratzen und diese auf einem anderen Gerät verwenden. Es gibt Hoffnung, ein bisschen. Es gibt alternative Firmwares, die auf einer Reihe von Plattformen laufen. Das sind jetzt nur ein paar, ist nur eine Auswahl. Ich persönlich bin OpenWRT-Entwickler, deswegen werde ich OpenWRT als Beispiel nehmen. OpenWRT unterstützt mehrere hundert Geräte von über 100 Herstellern. Die Herstellerzahl ist natürlich eine Nullaussage, weil die Routerhersteller sind nur Integratoren. Was relevant ist, ist, welche Chips verbaut werden und davon gibt es nicht so viele. Das Problem leider ist, dass die Integratoren häufig einfach mal den billigsten Chip verwenden, sich die Marktsituation ändert und dann dasselbe Produkt mit einem anderen Chip verkaufen und das von außen kaum bis gar nicht ersichtlich ist, was sich jetzt verändert hat und welcher Chip in diesem Gerät steckt. OpenWRT hat auch eine Web-UI. Es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass man OpenWRT nur über die Konsole bzw. SSH administrieren kann. Dem ist nicht so. Die Web-UI ist sogar Web 2.0 und AJAX und all dieser fancy Kram. Sie deckt den Großteil der routerrelevanten Konfigurationsparameter ab. Also man kann wirklich den Router über diese Web-UI administrieren. Sie ist sogar bedingt endnutzerkompatibel. Wohin geht die Reise? Es ist nicht alles schlecht. OpenWRT zum Beispiel gewinnt an Sichtbarkeit. Wir sind in Kontakt mit diversen Routerherstellern und die Hersteller stellen fest, dass es günstiger ist und sinnvoller für sie, eine erprobte Plattform als Basis für ihre Modelle zu verwenden, als für jedes Modell eine neue eigene Firmware zu schreiben bzw. sie anzupassen. Es gibt sogar Nachfragen von den Herstellern, welche Chips wir ihnen empfehlen, mit welchen wir gute Erfahrungen gemacht haben, was unserer Meinung nach wichtig ist zu tun bzw. nicht zu tun. Und das freut uns natürlich. Die Hersteller möchten teilweise sogar damit werben, dass OpenWRT auf den Geräten läuft. Hier haben wir uns eine Politik überlegt, dass sie das nur dürfen, wenn OpenWRT Vanilla ohne Anpassungen proprietäre Module auf diesen Geräten läuft. Das heißt, ich kaufe das Gerät und ich kann ein Vanilla OpenWRT Image von OpenWRT.org runterladen, raufflashen und es funktioniert immer noch alles. Okay, was kann man als Endverbraucher tun? Man kann auf jeden Fall darauf achten, was man kauft. Vor allem Router, die Chips verwenden, für welche es freie und offene Software, vor allem Treiber, gibt. Die Table of Hardware von OpenWRT ist ein ganz guter Anhaltspunkt dafür. Sie listet auf, welche Geräte unterstützt werden, welche nicht unterstützt werden, aus welchen Gründen, weil zum Beispiel Chipsätze verbaut sind, die nicht unterstützt werden, die per se nicht unterstützt werden, wie zum Beispiel Broadcom. Broadcom ist bekannt dafür, dass sie ja Open Source technisch leider nicht so affin sind. Und es gibt auch viele Geräte, die Work in Progress sind. Man muss sich klar machen, dass wenn man einen handelsüblichen Router kauft und dann keine weiteren Updates zur Verfügung gestellt werden und Chips verwendet werden, für die es keine freien Treiber gibt, man einfach mit dieser Firmware leben muss, die ausgeliefert wird, welche schon von vornherein halt verwundbar ist zum größten Teil. Deswegen, also man hat wirklich den Zonk gezogen, man sollte wirklich darauf achten, was man kauft. Wichtig ist natürlich auch, dass, ja, hatten wir ja schon, die Software gepflegt wird, entsprechend es Firmware-Upgrades gibt, vor allem auch Sicherheits-Firmware-Upgrades für ältere Modelle. Und ja, Reverse Engineering hilft natürlich auch. Also auch wenn unsere Schreibtische relativ vollgepackt sind mit Routern, wir haben natürlich nicht Zugriff auf alle Router und alle Modelle, ganz oft ist es auch so, dass neue Modelle sehr, sehr ähnlich sind zu bereits unterstützten, aber mit einer anderen ID versehen werden. Also jede Information zu neuer Hardware hilft uns natürlich. Und ja, guckt einfach mal auf eure Geräte, was sie so haben, was für Chips drin sind, ob sie unterstützt werden, wenn nicht, was ähnlich ist und so weiter. Das ist ungemein hilfreich. Okay, das war's.
Vielen Dank schon mal an Mirko. Dafür, dass du das getan hast.
Yeah, hier. Danke.
So, dann kommen wir jetzt zu den Fragen. Wo gibt es Fragen?
Du hast jetzt ein paar Sachen erzählt, was ich machen kann, um den Router auszuwählen. Du hast aber auch angesprochen, dass es ISPs gibt, die von vornherein dir nur einen verdongelten Router geben. Gibt es da irgendwelche Initiativen, die Leute aufzuklären, welche ISPs oder was sie tun können, einfach um zu gewährleisten, dass sie überhaupt die Möglichkeit haben, einen Router einzusetzen, der nicht der vom ISP empfohlene verdongelte ist.
Brauche ich das wieder?
Du kannst hier vorne.
Geht das? Oh. Mir sind keine solchen Initiativen bekannt. Also ich habe leider auch keinen Überblick darüber, wer was macht, bei welchem Paket, welcher Router von den ISPs noch ganz normal administrierbar ist, welcher nicht. Es wäre mit Sicherheit sinnvoll, dort mal irgendwie eine Tabelle zu machen, eine Initiative zu gründen, sich da mal einen Überblick zu verschaffen und halt ja informativ tätig zu sein. Muss man halt machen.
Muss man halt machen, ist eine gute Frage. Aus wie vielen Leuten besteht denn jetzt das WRT-Projekt, also größtordnungsmäßig?
Das kommt drauf an. Also im Kernteam sind rund 20 Leute, wovon ich sagen würde, dass derzeit 15 aktiv sind. Es gibt natürlich auch Package-Maintainer, die jetzt nicht Zugriff auf das Build-System haben, sondern halt die Packages aktuell halten und dafür sorgen, dass halt Sicherheitsupdates eingespielt werden. Da habe ich leider keinen Überblick gerade, wie viele Maintainer wir haben. Aber das Kernteam besteht aus rund 15 Leuten, 15 bis 20.
Wie sieht denn das mit der Sicherheit eigentlich aus? Jetzt nicht von den Sicherheitslücken, sondern wenn man diesen Router vom Provider jetzt kriegt. Hm. Die können doch im Prinzip auch, wenn sie wollen, jetzt auf die eigenen Rechner, die dahinter sind, eigentlich zugreifen oder nicht?
Naja, dadurch, dass sie Zugriff, also vollen Zugriff auf den Router haben, können sie natürlich auch in das interne Netzwerk dahinter vordringen, die Möglichkeit besteht. Aber das schätze ich als relativ unwahrscheinlich ein, weil das ein echter GAU wäre und ein enormer Image-Schaden. Die Frage ist, was sie auch davon haben. Also es ist ja nicht so, klar ist das Heimnetzwerk privat und man vertraut dem mehr als im Internet, aber ja, die Wahrscheinlichkeit, dass da wirklich was zu holen ist, man muss es halt wissen, also es muss halt ein gezielter Angriff sein.
Du hast jetzt gesprochen davon, dass es für Router gemeint ist. Schließt es auch DSL-Modems mit ein?
Ja, DSL-Modems sind eigentlich auch nur Router. Also das ist quasi ähnliche Hardware, nur ein bisschen gestrippt von der Software.
Gibt es auch ein OpenWRT-Image, was auf Kabelmodems installierbar wäre?
Ja, es gibt nicht so viele DOCSIS-Chip-Hersteller. Und es gibt auch echt wenig Leute, die sich damit beschäftigen. Mir ist kein Gerät bekannt, auf dem OpenWRT läuft und was DOCSIS-mäßig von OpenWRT unterstützt wird.
Gibt es von den anderen genannten Projekten vielleicht eine Firmware, die darauf lauffähig wäre?
Nicht, dass ich wüsste. Also wenn, dann vermute ich mit proprietären Modulen. Also so proprietär, dass man halt auch fixiert ist auf eine bestimmte Kernel-Version, weil man nur Kernel-Module in Binärform bekommt und damit halt gezwungen ist, wieder einen uralten Kernel zu fahren.
Okay, danke.
Ja, wenn ich jetzt so eine handelsübliche Fritzbox zum Beispiel betreibe, dann hat die ja auch noch Internettelefonie und etc. pp. Kann OpenWRT das auch managen oder ist das ein Problem?
Es kommt auf den Chip drauf an, der verbaut ist. AVM ist ja auch nur ein Integrator und die wählen halt auch nur den Chip, der gerade am günstigsten ist bzw. am besten passt. Es gibt Modelle, die komplett unterstützt werden, inklusive Voice, inklusive DSL. Mir sind die Bezeichnungen jetzt gerade nicht parat, also die habe ich gerade nicht, aber in der Table of Hardware im OpenWRT-Wiki wirst du da sicherlich fündig.
Moment. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich fast 2 Jahre mit AVM gekloppt, dass man einen Treiber kriegt für so einen kleinen USB-Dangle, ja, und die so richtig Linux-unfreundlich sind, sage ich mal, ja.
Sie sind's. Also auch in der GPL-Frage sind sie halt nicht wirklich kooperativ. So, da gab es diverse Auseinandersetzungen und auch diverse Argumentationen, die so nicht nachvollziehbar sind.
Ein paar der davon kann man nachlesen unter fsfe.org/news und dort einfach mal nach AVM oder Fritz gucken. Da kommt auch das Beispiel mit dem eine Fritzbox ist kein Computer drin vor. Weitere Fragen noch? Dann nochmal vielen lieben Dank, Mirko.